Wir wollen heute weitermachen mit dem Buch der Offenbarung. Und zwar kommen wir jetzt zu Kapitel 10. Allerdings ist es so, dass wir ja jetzt sozusagen zu einem neuen Abschnitt kommen in der Offenbarung. Wir kommen nämlich zu den Ereignissen in der Mitte der Trübsalszeit. Und deswegen wird die Predigt heute sich darum drehen, also eine Einleitung sein zu den jetzt kommenden Kapiteln. Denn es ist wichtig, dass wir uns immer wieder etwas, dass wir das immer wieder etwas einordnen und einfach so den Überblick behalten, anstatt jetzt gleich direkt mit Kapitel 10 zu beginnen. Allerdings werden wir das Kapitel 10 heute auch lesen, weil das Kapitel 10 ist für sich selbst auch eine Art Einleitung. Dort geht es um den Engel mit dem offenen Büchlein. Das werden wir dann betrachten. Vers für Vers werden wir es heute aber nicht durchgehen, sondern heute, wie gesagt, gibt es den Überblick. Es ist so, bei diesem Überblick, bei den Ereignissen in der Mitte der Trübsalszeit, werden jetzt einige Dinge angesprochen. Es kann sein, dass es für den einen oder anderen, der es jetzt noch gar nie gehört hat, etwas viele Dinge sind. Das ist aber nicht schlimm, weil wir die einzelnen Punkte dann in den nächsten Predigten, wenn wir durch die Kapitel Vers für Vers durchgehen, dann noch vertiefen und betrachten. Also wenn jetzt einfach manch einer sagt, das sind jetzt aber viele Dinge, die jetzt heute erwähnt werden, macht euch keine Sorgen, wir schauen uns das alles im Detail an und ihr müsst es auch nicht auswendig lernen, sondern einfach mal gehört haben. Und es hilft dann nachher auch, das dann richtig einzuordnen, wenn wir dann wirklich ins Detail gehen. Zum einen schauen wir ganz kurz hier drauf, auch das haben wir vor nicht allzu langer Zeit betrachtet, deswegen auch das hier nicht im Detail. Einfach nochmal, um kurz aufzuzeigen, wo wir sind, diese Übersicht. Wir sind aktuell in der Gemeindezeit, das ist hier. Die Gemeindezeit ist Teil der Gnadenzeit und die Gemeindezeit wird beendet werden in einem Augenblick durch die Entrückung. Wir erwarten ja den Herrn, wir erwarten sein Kommen für die Seinen. Er kann jederzeit kommen, um uns zu sich zu holen. Und das ist ja diese schöne Erwartung, die wir haben dürfen. Wir müssen nicht Ausschau halten nach x Weltereignissen, um dann sagen zu können, jetzt kann erst die Entrückung kommen, sondern genauso wie Paulus damit gerechnet hat, überkleidet zu werden, ja, was ein anderer Ausdruck für die Entrückung ist. Er bekommt direkt seinen neuen Leib. So wie Paulus damit gerechnet hat, so dürfen auch wir und sollen damit rechnen, jederzeit können wir entrückt werden. Es muss nicht erst der Tempel in Jerusalem gebaut werden, damit wir entrückt werden können. Es muss nicht erst eine Welteinheitsregierung geben, damit wir entrückt werden können. Es muss nicht erst der Antichrist aufgetreten sein, damit wir entrückt werden können, sondern das kann jederzeit geschehen. Wir sollen jederzeit damit rechnen. Diese Entrückung geschieht also jederzeit und damit ist die Gemeindezeit zu Ende. Aber noch nicht die Gnadenzeit, denn auch nach der Entrückung kommen noch Menschen zum Glauben. Die werden in der Offenbarung nicht mehr als Gemeinde bezeichnet, sondern als die Heiligen. Sie kommen zum Glauben und folgen dem Herrn nach, müssen aber eben durch diese Trübsalszeit durch. Und diese Trübsalszeit ist eine siebenjährige Zeit, die Gott über diese Erde bestimmt hat, um ein Ende zu machen mit der Gottlosigkeit und um das Volk Israel zur Umkehr und zu Buße zu führen und dann sein Reich aufzurichten. Diese Trübsalszeit, die eben sieben Jahre dauert, endet dann mit der Wiederkunft des Herrn, mit der großen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn in großer Macht und Herrlichkeit. Danach kommt eben das Friedensreich, das tausendjährige Reich und dann der große weiße Thron, der dann zum ewigen Gericht führt, für die, die dort erscheinen müssen, das sind die, die nicht geglaubt haben, und dann eben der ewige Zustand im ewigen Jerusalem. Die Trübsalszeit, mit der wir uns schon eine Zeit lang jetzt beschäftigt haben, teilt sich wiederum eben in zwei Teile, nämlich in die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Das sind jeweils 3,5 Jahre und die Bibel nennt diesen Zeitraum ziemlich genau. Er wird entweder mit 42 Monaten betrachtet oder mit 1260 Tagen. Unter anderem Das sind wichtige Beschreibungen der Dauer. Wir haben uns bisher mit der ersten Hälfte der Trübsalzeit beschäftigt, nämlich mit den 7 Siegelgerichten und den 6 Posaunengerichten. Und wir kommen jetzt zur zweiten Hälfte, wo die 7 Zornesschalen ausgegossen werden. Ja, und die 7 Zornesschalen, das hatten wir bereits gesehen, die sind Teil der 7. Posaune. Ja, deswegen die 7. Posaune, die haben wir noch nicht betrachtet, die betrachten wir noch. Und unter anderem gehören die 7 Zornesschalengerichte zu den Posaunengerichten. Aber was wir erstmal haben in der Offenbarung, ist die Beschreibung der Ereignisse in der Mitte der Trübsalzeit. Und jetzt ist es so, und das müssen wir uns vor Augen führen, da passieren einige Dinge. Ja, unter anderem tritt der Antichrist auf und tritt seine Herrschaft an. Es sind einige Ereignisse, die dort geschehen, und man darf sich das nicht so vorstellen, dass genau am Tag 1261 oder 1260, also genau nach exakt 3,5 Jahren, alle Ereignisse gleichzeitig passieren. Ja. Diese Ereignisse, die in der Mitte der Trübsalzeit passieren, haben auch noch eine Abfolge. Also es ist nicht so, dass an dem Tag zack alles gleichzeitig passiert, sondern es gibt hier eine gewisse Abfolge. Wir können nicht bei jedem Ereignis ganz genau und mit Sicherheit sagen, wie die Abfolge ist. Ich werde diese Ereignisse, wenn wir sie anschauen, jetzt trotzdem, habe sie trotzdem angeordnet. Manche sind ganz logisch aufgebaut, ja, nämlich zum Beispiel das Tier, das das Volk Israel verfolgt, ja, oder auch der Satan, der das Volk Israel angreift, der muss natürlich erst auf die Erde geworfen werden und verfolgt dann das Volk Israel. Das werden wir dann betrachten. Also manche Dinge sind ganz klar chronologisch, aber sie passieren in der Mitte der Trübsalzeit, beziehungsweise beginnen oder enden in der Mitte der Trübsalzeit. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, das schauen wir dann an. Zum Beispiel die Verfolgung Israels, die erstreckt sich über die ganze zweite Hälfte der Trübsalzeit. Ja, die beginnt praktisch hier in der Mitte, aber es ist nicht ein Ereignis, an einem Tag wird das Volk Israel verfolgt, sondern das erstreckt sich bis zum Ende der Trübsalzeit, und so trifft das auch auf andere Dinge zu, dass sie hier beginnen oder hier enden. Auch diese Übersicht, Einteilung der Offenbarung im Detail, hatten wir schon mal betrachtet. Wir waren bisher eben hier bei den 7 Posaunengerichten. Ja, dann haben wir den Einschub, Kapitel 12 bis 14, und dann die 7 Schalengerichte. Was jetzt hier, die Zornesschalengerichte, was jetzt hier nicht ersichtlich ist, weil es ein grober Überblick ist, ist, dass es jeweils nach den, sowohl nach den 6 Siegelgerichten als auch nach den 6 Posaunengerichten als auch nach den 6 Schalengerichten auch noch einen kurzen Einschub gibt. Mal länger, mal kürzer. Ja? So haben wir das Ende des Posaunengerichtes bereits betrachtet, aber die 7. Posaune wird jetzt nicht sofort geblasen. Wir haben jetzt zum Beispiel erstmal Kapitel 10 als weiteren Einschub, den ich jetzt hier nicht ausdrücklich erwähnt habe, den wir aber jetzt betrachten werden. Und so haben wir praktisch zwischen Gerichten 6 und 7 immer noch etwas, was uns in der Offenbarung beschrieben wird. Ja? Und deswegen haben wir hier ja einen gewissen Einschub, bevor dann die 7. Posaune geblasen wird. Und wir haben noch was Besonderes. Wir haben eben den Einschub Kapitel 12 und 14, bevor dann die 7 Schalengerichte beginnen. Das heißt, die Posaune wird geblasen, ja, nach diesem Einschub, den wir unter anderem heute oder von dem wir einen Teil heute betrachten in Kapitel 10. Dann haben wir die Ereignisse Kapitel 11, 12, 13, 14. Und dann die Schalengerichte, die Zornesschalengerichte. Und somit können wir sagen, dass die 7. Posaune noch mehr beinhaltet als nur die 7 Zornesschalengerichte. Ja, und das sind die Dinge, mit denen wir uns unter anderem heute beschäftigen werden, aber auch die ganzen nächsten Predigten. Wir haben also hier, um den groben Überblick zu sehen, 7 Siegelgerichte, die beinhalten die 7 Posaunengerichte und dann die 7, beziehungsweise das 7. Siegel beinhaltet die 7 Posaunengerichte und das 7. Posaunengericht beinhaltet dann letztendlich die 7 Zorneschalengerichte. Und deswegen kann uns hier in Kapitel 10 auch gesagt werden, dass durch das, was jetzt noch kommt, ja, das Geheimnis Gottes vollendet wird, ja, und letztendlich Gott seine Herrschaft antritt. Und wir hatten auch betrachtet, dass das Posaunengericht Nummer 5 und 6 zu den 3 großen Wehen gehört. Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Das hatten wir Kapitel 5, das erste Wehe, Kapitel 6, das Posaune 5, das erste Wehe, Posaune 6, das zweite Wehe. Und jetzt kommt das dritte Wehe. Und das dritte Wehe ist die 7. Posaune und beinhaltet sozusagen alles bis zum Schluss, bis zur Wiederkunft des Herrn. Mit dem 7. Wehe und gleichzeitig der 7. Posaune werden die ganzen Gerichte Gottes vollendet. Deswegen lesen wir eben in diesem Kapitel 5, in Vers 7, sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Ja. Das heißt, mit der 7. Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet, wird alles vollendet, was eben in Bezug auf die Gerichte und des Antritts der Herrschaft Gottes über diese Erde wird das vollendet, so wie es als Heilsbotschaft verkündet worden ist. Deswegen geht es hier nicht nur einfach nur um die Gerichte, sondern die Gerichte führen ja dazu, dass Gott seine Herrschaft antritt, dass Jesus sichtbar auf der Erde herrscht. Und dadurch, dass das mit der 7. Posaune in Verbindung steht, sehen wir eben auch, dass die 7. Posaune dann alles andere beinhaltet, inklusive der Zorneschalengerichte. Gut, dann schauen wir uns das Kapitel 10 kurz an. Wie gesagt, wir schauen da jetzt nicht Vers für Vers jeden Vers an. Wir werfen einen Blick auf dieses Kapitel 10, weil es eben ein einleitendes Kapitel ist, und schauen uns dann die Ereignisse in der Mitte der Trübsalszeit an. Ich lese vor Kapitel 10 ab Vers 1. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, begleitet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er gerufen hatte, ließen die 7 Donner ihre Stimme vernehmen. Und als die 7 Donner ihre Stimme hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die 7 Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist: Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Also wir sehen schon beim Lesen, dass dieses Kapitel selbst einen einleitenden Charakter hat. Es wird dem Johannes eben dieser Engel gezeigt. Es wird gesagt, ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen. Ja. Manche sind der Meinung, dieser Engel ist der Herr Jesus, weil eine gewisse Ähnlichkeit besteht zu der Beschreibung des Herrn Jesus in Kapitel 1. Aber es sprechen einige Dinge dagegen, dass es der Herr Jesus ist. Zum einen, der Ausdruck starker Engel wird dreimal in der Offenbarung verwendet. Einmal weiter vorne, relativ am Anfang der Gerichte oder vor den Gerichten, dann jetzt hier in der Mitte und ein weiteres Mal zum Ende. Wir gehen da jetzt nicht im Detail drauf ein. Wenn wir Vers für Vers durchgehen, dann schauen wir diese Verse nochmal an, beziehungsweise erwähne ich die genauen Bibelstellen, wo das der Fall ist. Es würde keinen Sinn ergeben, von einem anderen starken Engel zu sprechen, wenn der Engel, der davor erwähnt worden war, der andere starke Engel eben wirklich ein Engel ist und der später erwähnt wird, auch wirklich ein Engel ist. Und jetzt soll es auf einmal der Herr Jesus sein. Manche argumentieren dann, dass der Engel des Herrn im Alten Testament aufgetreten ist und das war ja der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung. Da muss man aber genau das dazu sagen, es war der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung. Nach seiner Menschwerdung tritt der Herr Jesus nicht mehr als Engel des Herrn in Erscheinung. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Schwur, dass er bei Gott schwört und die Bibel sagt uns, man schwört bei einem Größeren, was wieder auf den Herrn Jesus nicht passen würde. Und so gibt es einige Punkte, die uns zeigen, es geht hier wirklich um einen Engel. Wie gesagt, wir schauen das im Detail an. Dieser Engel hat ein offenes Büchlein. Ja? Dieses offene Büchlein ist ganz offenbar die Quelle für weitere Offenbarungen. Und Johannes wird aufgefordert, eben dieses Büchlein, sich dieses Büchlein anzueignen und es zu essen. Ja? Und als er es gegessen hat, hat es genau diese Wirkung, die ihm angekündigt worden ist. Es ist nämlich im Mund süß, aber es ist im Bauch bitter. Mit anderen Worten, es liegt schwer im Magen. Was eben sehr gut zutrifft auf die biblischen Prophetien, mit denen wir jetzt konfrontiert werden. Ja? Es sind zukünftige Ereignisse. Es geht darum, dass durch die Gerichte, die kommen, Gott seine Herrschaft antritt, der Herr Jesus wiederkommt und seine Herrschaft antritt, die Macht an sich nimmt und wirklich als Sieger hervorgeht und all diese Dinge sind süß. Ja? Es ist schön, das zu wissen. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass viele Menschen gerichtet werden, ja? Dass sie verloren gehen, dass viel Ungerechtigkeit auf der Erde noch geschieht, die dann gerichtet werden muss. Und das Ganze, ja, was dann eben damit zusammenhängt, das Gericht, das nötig ist und dann auch das ewige Gericht, das ist natürlich bitter. Ja. Deswegen haben diese Prophetien eben diesen doppelten Effekt und auch auf den, der sich damit beschäftigt. Es sollte zumindest so sein, wir sollten nicht nur nach dem zukünftigen, ja, manchmal sogar spekulativen Aussicht halten, sondern gleichzeitig sollte das Wissen darum, was alles kommt, ja, für uns natürlich eine Not bereiten, dass wir wirklich die Sehnsucht haben, dass Menschen gerettet werden, dass sie nicht verloren gehen, ja, und was sie alles erwartet. Das schauen wir aber noch etwas an, wenn wir dann die Anwendung betrachten. Wir sehen also hier dieses einleitende Kapitel, dieser Engel, der dann auf dem Meer und auf dem Trockenen steht und der eben diesen Schwur ausspricht, ja, und eben ankündigt, dass das Geheimnis Gottes vollendet wird, dass die Dinge zu einem Ende kommen mit dieser Welt und der Herr, ja, seine Herrschaft antreten wird und der Auftrag an Johannes, noch weitere Dinge zu weissagen, weitere Prophetien letztendlich aufzuschreiben. Was wir hier auch sehen, ist, dass es hier eine Prophetie gab, eine Botschaft gab, die er nicht aufschreiben sollte. Ja, aber es gibt viele Dinge, die er aufschreiben soll, und die haben wir natürlich in den folgenden Kapiteln. Deswegen hier diese Einleitung, den Auftrag an Johannes. Und in Anbetracht dessen, dass wir dieses einleitende Kapitel haben, macht es auch Sinn, ja, einfach eine Predigt damit zu beschäftigen, mit diesen Dingen, die jetzt geschehen, bevor wir dann wirklich ins Detail gehen. Wie gesagt, wir wollten nur einen Blick hier drauf werfen. Wir schauen auch dieses Kapitel dann noch Vers für Vers an, aber eben nicht heute. Deswegen wollen wir jetzt die Ereignisse betrachten oder die wichtigsten Ereignisse, die in der Mitte der Trübsalzeit stattfinden oder mit der Mitte der Trübsalzeit zu tun haben, damit in Verbindung stehen. Und auch auf diese Ereignisse kommen wir, wie gesagt, zurück. Also wie ich es vorher erwähnt hatte, man muss nicht alles verstanden haben. Man muss auch jetzt nicht alle Bibelverse aufschlagen, die hier geschrieben stehen. Wer das möchte, kann das natürlich tun. Aber da wir es uns nicht im Detail anschauen, reicht die Zeit wahrscheinlich auch nicht jetzt, dass ihr alle Bibelverse nachschlagt. Wir wissen, dass, und das hatten wir auch schon betrachtet, jetzt heute nicht wiederholt, dass das politische System sich ändern wird. Ja? Wir werden eine Welteinheitsregierung bekommen, ja, die eine Zeit lang andauert, die sich dann aber wieder in 10 Reiche aufteilt. Ja? Das wird geschehen, und es ist jetzt nicht falsch zu sagen, dass gewisse Entwicklungen, die wir jetzt beobachten, ja, in diese Richtung gehen. Ja. Diese Welteinheitsregierung, vermutlich funktioniert, wird sie nicht richtig funktionieren, und man wird sich sagen, wir teilen uns wieder in 10 Bereiche auf, die aber miteinander in Verbindung bleiben. Diese 10 Reiche haben 10 Könige, beziehungsweise so wird das in der Offenbarung beschrieben. Das schließt aber nicht aus, dass es dann vielleicht Präsidenten sind oder wie sie auch immer genannt werden. Die müssen nicht wirklich wörtlich Könige genannt werden, diese Herrscher, diese Führungspersönlichkeiten. Diese 10 Könige werden erstmal herrschen, und dann wird aber der Antichrist kommen, und er selbst wird die Herrschaft haben wollen. Ja. Und das ist nämlich in der Mitte der Trübsalzeit, dass er die ganze Weltherrschaft möchte. Und deswegen eignet er sich diese Herrschaft an. Und dabei werden 3 Könige unterworfen werden und sterben. Ja, diese 3 Könige, laut dem Buch Daniel, bezieht sich das auf das Gebiet von Ägypten, Syrien und Mesopotamien. Ja, das sind ganz offenbar Könige oder Herrscher, die nicht einverstanden sind mit der Herrschaft des Antichristen. Aber danach wird die ganze Welt ihm untertan sein. Also wir haben hier ein Ereignis in der Mitte der Trübsalzeit, ist eben der Tod der 3 Könige. Und wir haben noch jemand, der stirbt. Das sind die 2 Zeugen, die in Offenbarung 11, Verse 7 bis 13 erwähnt werden. Das sind Zeugen, die Gott beauftragt, in Jerusalem weiszusagen. Sie haben übernatürliche Kräfte, sie können die töten, die versuchen, sie zu töten. Ja, sie können Feuer spucken, sagt uns die Offenbarung an der Stelle, und so wirklich den Tod herbeiführen von denen, die sie angreifen. Diese 2 Zeugen weissagen 3,5 Jahre lang, sagt uns die Offenbarung, und diese 2 Zeugen sind natürlich auch dem Antichristen ein Dorn im Auge, weshalb er sie angreifen wird und er sie töten wird. Es wird uns aber gesagt in der Bibel, dass sie nach 3,5 Tagen auferstehen werden und entrückt werden in den Himmel. Das heißt, dieses Ereignis wird stattfinden. Dieses Ereignis wird auch mit dazu beitragen, dass in Jerusalem ja, die Menschen Gott die Ehre geben. Und das verstehe ich so, dass viele in Jerusalem zum wahren Glauben kommen werden. Dann haben wir die siebte Posaune, die wird in Offenbarung 11, Vers 15 dann erwähnt. Es wird in die siebte Posaune gestoßen. Und das zeigt uns eben, wie gesagt, dass zwischen dem Ende der sechsten Posaune und dem Beginn der siebten Posaune eben ein gewisser Zeitabschnitt vergeht. Ein weiteres Ereignis ist, dass Satan auf die Erde geworfen wird. Davon lesen wir in Offenbarung 12, Verse 7 bis 12. Er wird auf die Erde geworfen und fängt sofort an, seinen Plan zu verfolgen, nämlich sich gegen das Volk Israel zu richten. Und dazu gehört, dass der Bund mit dem Volk Israel gebrochen wird und der Groll der Verwüstung aufgestellt werden wird. Und genau hier in Daniel 9 wird uns dieser Bund beschrieben. Ja, der Antichrist wird einen Bund schließen mit dem Volk Israel, einen Siebenjahresbund. Und dieser Bund steht auch in Verbindung mit dem Opferdienst durch das Volk Israel. Also offenbar ermöglicht dieser Bund dem Volk Israel, dass sie diese Opfer wieder aufnehmen, die alttestamentlichen Opfer. Die wollen sie ja deswegen aufnehmen, weil sie eben nicht an Jesus als den Messias glauben und deswegen der Meinung sind, dass man nach dem mosaischen Gesetz leben müsste und auch die ganzen Opfer des Alten Testamentes darbringen müsste. Und das ist natürlich die Bestrebungen, die sind heute auch da. Sowohl diese ganzen Gefäße, die gebraucht werden, sind schon hergestellt worden. Dann gibt es diese Kuh, von der ihr sicher immer wieder hört, die rote Kuh, die benötigt wird für die Reinigungszeremonien, die eben, ja, manche sagen, sie sei schon gezüchtet worden, andere sagen wiederum, das ist noch nicht so weit. Aber es gibt, was klar ist, dass es Bestrebungen gibt, diesen Tempel wieder zu bauen und den Opferdienst wieder aufzunehmen. Und Daniel, das Buch Daniel sagt uns eben, dass die Opfer wieder stattfinden werden. Aber nach 3,5 Jahren wird der Antichrist diese Opfer aufhören lassen. Er wird also seinen Bund brechen. An diesen 7-Jahres-Bund wird er sich nicht halten. Und 3,5 Jahre, das ist eben genau in der Mitte der Trübsalzeit, da wird dieser Bund gebrochen. Also auch ein Ereignis in der Mitte der Trübsalzeit. Dann wird er sich eben daran machen, die Juden zu verfolgen. Das wird uns in Offenbarung 12 beschrieben. Dort wird uns auch beschrieben, dass Gott ihnen einen Platz in der Wüste bereitet, wo sie ernährt werden, eben auch wiederum 3,5 Jahre lang. Deswegen, die Verfolgung beginnt in der Mitte der Trübsalzeit. Sie geht 3,5 Jahre lang und Gott sorgt dafür, dass sie einen Zufluchtsort bekommen für 3,5 Jahre. Dann haben wir den Tod und die Auferstehung des Antichristen, Offenbarung 13, Vers 3. Ob er wirklich stirbt oder ob es vorgetäuscht wird, das ist da gibt es eine Debatte, unterschiedliche Meinungen drüber, das schauen wir uns dann an, wenn wir zu Kapitel 13, Vers 3 kommen. Wir haben dann auch in Kapitel 13 die Anbetung des Antichristen. Der Antichrist selbst wird sich als Gott ausgeben, er wird göttliche Verehrung verlangen und da er ja auch entsprechend Wunder tut und die Menschen wirklich so beeindruckt durch seine Wunder, glauben die Menschen wirklich, dass er anbetungswürdig ist und beten ihn an. Ja, sie beten ihn an und verfallen so dem Antichristen. Dann haben wir den falschen Propheten. Und die Tatsache, dass jetzt der falsche Prophet ins Spiel kommt, zeigt uns etwas. Der falsche Prophet, sagt uns die Bibel, bewirkt, dass die Menschen an den Antichristen glauben und ihn verehren und anbeten. Und somit sehen wir, dass wir hier eine Nachahmung, ja, eine Nachäffung, muss man sagen, der Dreieinigkeit haben. Wir haben den Satan, der eben den Vater nachäfft. Ja, wir haben den Antichristen, der den Sohn Gottes nachäfft und sozusagen der Gegenspieler zu Christus ist. Und wir haben den falschen Propheten, der den Heiligen Geist nachäfft und bewirkt, dass die Menschen den Antichristen anbeten. Bei In Wahrheit ist es so, dass bei den Gläubigen der Heilige Geist bewirkt, dass sie den Herrn Jesus anbeten und den Vater anbeten. Und hier ist es eben so, dass der falsche Prophet die Menschen auf den Antichristen und auf den Satan hin verführt. Und wir haben dann auch die Zahl 666. Ja, es wird gesagt, dass die Menschen sich die Zahl 666 auf der Hand oder auf der Stirn anbringen lassen müssen. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie nicht mehr fähig sein, zu kaufen oder zu verkaufen. Sie werden also nicht mehr an dem normalen Leben teilnehmen können. Sie werden davon ausgeschlossen. Und natürlich derjenige, der diese Zahl praktisch sich anbringen lässt, ist nicht einfach jemand, der das aus Opportunismus heraus tut, sondern weil er natürlich auch verführt worden ist, an den Antichristen zu glauben. Ja, die Bibel sagt uns nämlich, dass wer einmal diese Zahl sich anbringen lässt, der kann nicht mehr gerettet werden. Ja, für den ist keine Umkehr und Buße möglich. Und da das Ganze eben in dem Zusammenhang mit der Anbetung des Antichristen in Verbindung steht, ist klar, dass man durch das Anbringen des Zeichen auch praktisch seine Unterwerfung unter den Antichristen zum Ausdruck bringt. Ja, es ist nicht etwas, was man aus Versehen tut, was einem einfach mit Gewalt dann zugefügt wird, obwohl man es gar nicht will, sondern derjenige, der das macht, drückt seine Zugehörigkeit zum Antichristen damit aus. Und das führt dann eben dazu, dass er nicht mehr Buße tun kann und nicht mehr gerettet werden kann. Wer einmal dieses Zeichen hat, diese Zahl 666. Wir haben dann auch noch in dieser Zeit die Zerstörung des kirchlichen Babylons, also der Hure Babylons. Wir hatten das letzte Mal schon betrachtet, dass diese Endzeitkirche eben entstehen wird und dass diese Endzeitkirche erstmal für sich Exklusivität beansprucht und die einzige religiöse Kirche praktisch ist, die noch anerkannt werden wird und der praktisch die Menschheit im Gesamten beitreten wird, ja, nicht jeder Einzelne, aber schon im Großteil. Und für den Antichrist ist das natürlich eine Konkurrenz. Er kann es nicht dulden, dass so eine Kirche neben ihm existiert und deswegen kämpft er gegen diese Hure Babylon und vernichtet sie, um dann eben sich selbst darzustellen oder sich selbst als Gott auszugeben und selbst die ganze Anbetung zu bekommen. Ja, das sind eben die wichtigsten Ereignisse in der Mitte der Trübsalzeit, die wir dann noch im Detail betrachten werden. Und die Frage ist natürlich, wenn wir uns mit diesen Ereignissen beschäftigen, ja, wenn wir das so betrachten, was können wir da für uns jetzt ganz praktisch mitnehmen? Ja, es ist ja ganz schön, das alles zu wissen, aber wie können wir für unser tagtägliches Leben sowohl dadurch, also durch zukünftige Prophetien, als auch das, was wir jetzt in Kapitel 10 gelesen haben, wie können wir dadurch profitieren, wie kann das uns beeinflussen? Denn auf der einen Seite ist es ja so, dass es alles Dinge sind, die liegen in der Zukunft. Ja, und wir könnten sagen, ja, was geht mich die Zukunft an? Weil ich habe jetzt Probleme und ich habe jetzt Dinge, die ich bewältigen muss, so meine ich es. Ja. Nicht, dass ein Christ sagt, was geht mich die Zukunft an, sondern in dem Sinne, im tagtäglichen Leben, was interessiert mich das da? Und es ist nicht einfach Wissen, was man sich anhäuft, was dann einfach nicht weiter hilft im Alltag. Natürlich haben wir einen Aspekt, ist, dass wir bereits jetzt gewisse Entwicklungen sehen, die auf das hier hindeuten. Ja, natürlich sind das alles Dinge, die in der Mitte der Trübsalzeit geschehen und nicht jetzt geschehen. Aber zum Beispiel das Aufstehen der Hure Babylons, das beobachten wir jetzt. Es gibt jetzt weltweit Bestrebungen einer weltweiten Ökumene. Ja, es gibt viele Stimmen, die von einer Vereinheitlichung von abrahamitischen Religionen und so weiter sprechen. Manche gehen so weit, sie sprechen von adamitischen Religionen, um wirklich alle auch mitzunehmen. Diese ganze Sichtweise der Toleranz und so weiter ist das, was sich auch mehr und mehr verbreitet. Jetzt natürlich nicht in Ländern, zum Beispiel in muslimischen Ländern, die wirklich die Scharia oder so haben, Aber schon ist es ein Gedanke, den man überall antrifft. Und da gilt es natürlich für uns auch vorsichtig zu sein, dass wir nicht dieser ganzen Endzeitverführung verfallen. Und diesen Gedanken, es ist ja schön, wenn alle eins sind. Es ist schön, wenn auf biblischer Basis, wenn man eins ist. Das ist ganz klar. Ja, die wahre biblische Einheit, das ist schön, wenn Brüder da in Eintracht zusammen sind, wie wir es auch vorher gesungen haben. Und wenn Gemeinden auf dieser Basis auch kooperieren. Aber auf Kosten der Wahrheit soll das eben nicht sein. Und wenn man verschiedene Religionen hat und den gemeinsamen Nenner sucht, dann ist es natürlich der Nenner immer kleiner, desto weiter die Religionen dann auseinander sind. Und am Ende hat man tatsächlich nur noch Adam irgendwo als gemeinsamen Nenner. Aber auch der wird ja von vielen in Frage gestellt, ob es den wirklich gab. Und ja, desto mehr man in die Richtung geht, desto weniger bleibt dann wirklich von der biblischen Wahrheit übrig. Deswegen, es darf nie auf Kosten der Wahrheit sein. Die Endzeitentwicklung wird aber auf Kosten der Wahrheit sein. Die Wahrheit wird von den Menschen nicht ertragen werden. Und so gibt es Verführung in Gemeinden, Unterwanderung von Gemeinden durch Charismatik und so weiter. Und all das ist eine Endzeitentwicklung, die wir eben haben. Und da gilt es für uns, vorsichtig zu sein und das wirklich zu erkennen, wirklich die Wahrheit zu lieben und alles anhand von der Bibel zu beurteilen. Dann, wenn wir natürlich ganz konkret diesen Aspekt des Büchleins betrachten. Ja, ich lese den Vers nochmal vor. Dann ergibt sich dadurch auch eine Anwendung. Offenbarung, das ist 10, Vers 10. Offenbarung 10, Vers 10. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm es und iss es auf, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und das Süß, ich bin vorher kurz drauf eingegangen, viele beschäftigen sich gerne mit Endzeitthemen. Ja, es ist süß, darüber zu sprechen. Ja, leider ist es so, dass manchmal auch das Sensationelle im Vordergrund steht. Ja, es gibt da ganze Endzeitkonferenzen, die man besuchen kann. Und manch einer geht da vielleicht nur hin, ja, um zu hören, was hat sich jetzt wieder erfüllt. Ja, jetzt haben wir einen Syrienkrieg gehabt und welche Prophetie hat sich da erfüllt und was hat sich da erfüllt. Und dann neigen dann manche auch dazu, sehr schnell eine Erfüllung von irgendwelchen Ereignissen zu sehen. Ja, weil die ganzen Länder, die tagtäglich in den Nachrichten kommen, sei es Israel, sei es Syrien, Iran, Irak, das sind ja alles Länder, wo wir irgendwelche biblischen Prophetien dazu finden. Ja, wir finden auch Endzeitprophetie dazu. Und manche sind dann sehr schnell dabei zu sagen, das hat sich jetzt erfüllt. Zum Beispiel, als der Syrienkrieg im vollen Gange war, gab es welche, die gemeint haben, da die Bibel sagt, Damaskus wird fallen, ja, das hat sich jetzt erfüllt. Ja. Damaskus ist aber nicht gefallen, Damaskus ist erobert worden, es ist nicht gefallen, es hat sich nicht diese biblische Prophetie erfüllt, sondern das ist eine Prophetie, die sich auf die Trübsalzeit bezieht. Und so ist es wichtig, die Dinge auch immer richtig einzuordnen, immer zu schauen, wann wird sich das erfüllen und auch wirklich zu prüfen, dass es sich wirklich im Detail erfüllt. Die Bibel ist da sehr genau. Die Bibel sagt nicht grob irgendwo, wenn von Damaskus und Krieg die Rede ist, dass sich das dann gleich erfüllt hat, sondern biblische Prophetie hat oft sehr viele Details und erst wenn sich jedes Detail erfüllt hat, dann hat sich auch die Prophetie erfüllt. Und wir haben genug Prophetien, die sich tatsächlich heute erfüllt haben, wie zum Beispiel die Wiederexistenz des Staates Israel, die Sammlung Israels im Unglauben. All das sind Dinge, die ganz klar vorausgesagt sind, die sich heute vor unseren Augen erfüllen. So gibt es viele andere Dinge, wo man gar nicht spekulieren muss, wo man ganz klar sieht, ja, das hat die Bibel vorausgesagt und das ist passiert. Wir haben zum Beispiel auch in Bezug auf den Herrn Jesus ganz viele Prophetien, die sich bei seinem ersten Kommen erfüllt haben. Das heißt, wir haben ganz viele Bereiche von Prophetie, wo wir wirklich sagen können, Gott ist seinem Wort treu. Er hat das wirklich ganz genau so erfüllt, wie er es vorausgesagt hat. Und auch alles, was sich auf die Zukunft bezieht, wird sich genau so erfüllen. Und dann muss man gar nicht bei jedem Weltereignis gleich eine Erfüllung von irgendeiner Prophetie sehen. Es sei denn, es hat sich ganz exakt genau erfüllt. Und da gibt es dann keinen Zweifel mehr darüber. Und es ist auch besser, da aufzupassen, eben nicht dazu viel zu spekulieren, weil am Ende wird dem Wort Gottes Unehre gemacht. Denn wenn wir so eine Aussage haben, die mit vielen Details in der Bibel beschrieben ist, und dann einem Ungläubigen sagen, schau mal, das hat sich erfüllt, dann ist oft sogar der Ungläubige fähig zu sagen, ja, Moment mal, hier steht aber noch das und das und das, und was ist damit? Ja, das hat sich doch gar nicht so erfüllt. Und dann steht man am Ende dumm da, ja, und nicht als jemand, der wirklich das Wort Gottes verteidigen möchte oder in dem Sinne verteidigen kann. Und wir müssen das gar nicht tun, ja, weil es genug Prophetien gibt, die sich, wie gesagt, erfüllt haben. Und da gilt es, sorgfältig zu sein. Der andere Punkt ist natürlich, dass wenn wir so eine Sensationsgier haben, dass das auch nicht biblisch ist. Ja, wenn wir ständig schauen wollen, dieses Ereignis und dieses Ereignis und dieses Ereignis und das ist alles vorausgesagt, dann ist es nicht etwas, was am Ende unsere Liebe zum Herrn Jesus zunehmen lässt, sondern es kann sein, dass wir uns dann mehr mit diesem Sensationellen beschäftigen, als mit dem Herr selbst, als mit seinen Eigenschaften, als mit seinem Erlösungswerk. Und deswegen müssen wir immer schauen, auch wie wir die Gewichtung setzen. Das Sensationelle sollte eben nicht im Vordergrund stehen. Biblisch gesehen ist aber die Erwartung seiner Wiederkunft und das Wissen, ja, um das Ende aller Dinge und das Wissen darum, dass wir in der Endzeit sind, durchaus wichtig. Ja, wir wissen, der Herr kommt bald. Wir wissen, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und all diese Dinge, die Erwartung seiner Wiederkunft, sollten uns tagtäglich Freude bereiten und uns auch anspornen zu guten Werken und uns anspornen, nach Heiligkeit zu streben. Und so sagt uns zum Beispiel 2. Petrus 3, Verse 11 bis 12 folgendes: Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Ja, also was sagt uns Petrus hier? Wir wissen, es wird sich alles auflösen. Und bevor sich natürlich alles auflöst, gibt es viele Ereignisse, die uns die Bibel eben zum Beispiel in der Offenbarung voraussagt. Die sagt uns Petrus an der Stelle nicht, aber wir wissen eben das aus der Offenbarung. Und das Wissen um all diese Dinge, um das Ende aller Dinge und dass der Herr kommt und dass diese Welt ein Ende nehmen wird und er eine neue Welt erschaffen wird und einen neuen Himmel, ja, in dem Gerechtigkeit wohnt, das sollte uns jetzt Freude bereiten, das sollte uns anspornen, wie es hier heißt, ja, zu einem heiligen Wandel, zu Gottesfurcht und zu einer Erwartung des Herrn, zu einer Erwartung des kommenden Tages Gottes. Und dem sollten wir entgegeneilen. Ja, wir sollten uns so sehr freuen auf sein Kommen, dass wir dem entgegeneilen. Und das Entgegeneilen, ja, eben gepaart damit, dass wir nach Heiligung streben, dass wir uns auszeichnen durch Heiligung und wirklich in dieser Erwartung tagtäglich leben. Und so können wir, ja, das ist immer ein guter Tipp, den manche ja auch befolgen. Man muss da sagen, man vergisst das oft, wenn man wirklich tagtäglich sich fragt: Herr, kommst du heute? Herr, bitte komme bald, komme heute. Also, dass wir wirklich dieses Bestreben haben und damit rechnen, jeden Tag, der Herr kann heute kommen. Und wenn wir so leben, wie klein werden dann auf einmal die tagtäglichen Sorgen? Wie klein wird dann die Sorge um unsere Rente? Wie klein wird die Sorge um das, was in 5 Jahren ist? Ja, das Wissen, heute kann der Herr kommen. Und natürlich auch, wenn man in Gefangenschaft ist, unter Verfolgung, auch ganz besonders da soll an dieser Gedanke, der Herr kann jederzeit kommen, um mich da rauszuholen aus dieser schlimmen Situation. Er kann diese Situation jederzeit durch seine Wiederkunft beenden. Auch das sollte dann Trost geben. Ein anderer Gedanke, der hier mitschwingt bei Petrus: Gott wird kommen, er wird diese Welt richten. Und er wird eine neue Welt erschaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Tatsache, dass diese Welt gerichtet werden muss, heißt, dass es schlimm steht um den Zustand der Menschen. Und wenn es doch so schlimm steht und die Menschen Gericht verdient haben, sollten wir wissen, wir hätten es eigentlich auch verdient. Aber der Herr Jesus hat sich für uns hingegeben. Und weil er das getan hat und weil er uns erkauft hat, sollten wir uns unterscheiden von den anderen Menschen und uns eben auszeichnen durch Heiligkeit, durch Gottesfurcht. Also das Wissen um all diese Dinge darf süß für uns sein, aber in Bezug auf die richtigen Gründe und die richtigen Motive, das darf uns erfreuen, das soll uns sogar erfreuen. Gleichzeitig sollte aber die Bitterkeit nicht fehlen. Das bedeutet nicht, dass wir bitter durchs Leben gehen. Das meine ich ganz und gar nicht, denn Paulus sagt, er freut euch im Herrn. Aber mal sage ich euch, freut euch im Herrn alle Zeit. Nein, es bedeutet, dass wenn wir an die Gerichte denken, dass dann nicht das Sensationelle im Vordergrund steht, sondern dass wenn wir an die Gerichte Gottes denken, dass wir auch trauern um die vielen Menschen um uns herum, um die vielen Menschen, die verloren gehen. Ja, das wird bitter sein für viele Menschen und wir wissen nicht, wer alles durch diese Zeit durch muss. Ja, das heißt, diese Tatsache sollte uns bewegen und sollte uns auch dazu motivieren, ihnen den Ausweg aufzuzeigen. In 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, wir sind hier als Botschafter in dieser Welt und unser Auftrag ist es, den Menschen zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist sehr traurig, wenn wir entrückt werden oder heimgehen, weil wir sterben und die Menschen um uns herum überhaupt nicht mitgekriegt haben, dass wir gläubig sind, überhaupt nicht mitgekriegt haben, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir wissen, wo die Reise hingeht. Das ist etwas Trauriges und wir sollten da wirklich den Herrn um Weisheit bitten, um Mut, um auch die rechte Traurigkeit für die Verlorenen und ihnen dann auf dieser Basis das Wort Gottes weitergeben. Das heißt nicht, dass wir um uns schlagen und ständig auf falsche Art und Weise vom Evangelium sprechen, sondern wir sollen ja um Weisheit bitten für das richtige Wort zur rechten Zeit. Ja, da brauchen wir wirklich den Herrn dazu, das auf richtige Art und Weise zu tun. Es gibt Menschen, die treffen wir vielleicht nur einmal in unserem Leben. Da kann es sehr angebracht sein, in diesem Moment ihnen das Evangelium zu sagen. Es gibt Menschen, mit denen haben wir tagtäglich zu tun. Da werden wir vielleicht nicht bei der ersten Begegnung gleich ihnen das Evangelium sagen, sondern den Herrn bitten um den richtigen Zeitpunkt. Wir dürfen aber auch nicht den Fehler machen, dass wir denken, wir haben ja noch viele Jahre Zeit, ihnen das Evangelium zu bringen und können das auch erst in 10 Jahren tun. Ja. Also wir brauchen da immer das richtige Maß und die Weisheit von oben, die Weisheit von Gott. Und wir sollten ihn bitten, dass er uns Möglichkeiten gibt, dass er verlorene Seelen zu uns schickt oder Begegnungen mit Verlorenen schenkt, dass wir ihnen das Wort sagen können, uns ihm zur Verfügung stellen. Und wie sieht es aus, wenn du nicht gläubig bist? Ja, wenn du nicht gläubig bist, dann gibt es einen bitteren Ausblick. Das ist einfach Fakt. Ja, nicht nur die Gerichte, die in der Offenbarung geschrieben stehen, könnten dich treffen, sondern auch das ewige Gericht, wenn du nämlich im Unglauben stirbst, wenn du stirbst ohne umgekehrt sein zum Herrn. Deswegen, wenn wir weiterlesen, wir haben 2. Korinther 5, Vers 20 hier gelesen, wenn wir weiterlesen, lesen wir in Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also wenn du noch nicht Gewissheit des ewigen Lebens hast, dann solltest du umkehren, bei Zeiten umkehren, weil du weißt nicht, wann dein Tag gekommen ist. Du weißt nicht, wann der Herr wiederkommt. Du weißt nicht, wann dein Leben zu Ende sein wird. Deswegen sagt uns die Bibel ja mit einer Dringlichkeit, dass wenn wir das Evangelium hören und verstehen, dass wir dann auch wirklich darauf reagieren sollten und Buße tun sollten über unsere Schuld und Sünde und umkehren sollten, damit nicht die Gerichte Gottes uns treffen. Deswegen heißt es für dich, tu Buße und glaub an das Evangelium. Jesus hat die Grundlage für dein Heil, für deine Errettung geschaffen, indem er ans Kreuz gegangen ist und für deine Sünden gestorben ist. So sehr hat er dich geliebt, dass er bereit war, sich schlagen zu lassen, dass er bereit war, zu sterben, dass er bereit war, auszurufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat alles für dich getan, was nötig ist, um dich zu retten. Er hat alles für dich getan, um dein Heil zu sein. Und deswegen wird der Herr Jesus in der Offenbarung Kapitel 5 auch das Lamm Gottes genannt. Ja, das Lamm Gottes wie geschlachtet. Das Lamm, das geschlachtet worden ist für deine Schuld und Sünde. Und wenn wir das ergriffen haben, dann dürfen wir uns darüber freuen. Und das sollte uns immer wieder Grund zur Freude sein und ja, uns froh machen, dass wir wissen, er hat all unsere Schuld und Sünde vergeben. Wir hätten Gerichte verdient, Gerichte über Gerichte hätten wir verdient, aber der Herr Jesus vergibt uns durch sein teures und kostbares Blut.